Kommen wir zum Römerbrief. Was haben wir vor? Ich habe die ganze Zeit überlegt, wir haben zwei Abende, wir haben einen Vormittag und einen Sonntag Gottesdienst. Was picke ich mir aus dem Römerbrief raus? Dann habe ich angefangen und habe schon mal so Listen aufgestellt, welche Kapitel unbedingt drankommen müssen. Und sofort habe ich gemerkt, stoffmäßig bist du überfordert, weil du musst über Römer 1 sprechen, über den Verfall der Menschheit und seine Folgen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Kernthema in Römerbrief. Und dann bin ich so durchgegangen und habe festgestellt, der Römerbrief hat eigentlich nur Kernthemen. Ne? Man müsste auch über Römer 5 sprechen, über den ersten Adam und den zweiten Adam. Man müsste über Römer 6 sprechen, über die Taufe. Über Römer 7, das Dilemma des Gesetzes. Über Römer 8, ne, die Freiheit des Geistes. Und irgendwann habe ich gesagt, Fischi, pass auf, du machst das ganz anders. Über die Geistesgaben müsstest du auch sprechen, Römer 12. Ne? Und das an vier Abenden reinzupacken, ist völlig unmöglich. Und dann habe ich mir so gedacht, ich mache es ganz anders. Ich fange mit 1 Vers 1 an und gucke, wie weit ich komme. Und wenn ihr nach diesen zwei Abenden, sind es genau, oder sagen wir mal andersrum, wenn ihr nach diesen vier Blöcken, die wir miteinander haben, sagt, das war so gut, wir machen eine Fortsetzung, dann mache ich irgendwann vielleicht, wenn der Herr noch nicht wiedergekommen ist, 2014 damit weiter. Und dann lassen wir uns irgendwann mal so im Laufe der Jahre mit hineinnehmen in die Thematik des Römerbriefs. Weil man kann eigentlich kein Kapitel und kein Abschnitt ausschließen aus diesem Brief. Und wir werden gleich miteinander arbeiten und werden das gleich sehen. Also das ist so meine Vorgehensweise. Heute Abend von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Morgen, verbessert mich bitte, wenn ich zeitmäßig falsch liege. Ich glaube, es stimmt noch. Von 11 Uhr bis 12.30 Uhr. Am Samstagabend dann von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Anschließend dann der Filmabend und am Sonntagabend zum Gottesdienst. Lassen wir uns treiben durch den Römerbrief und ziehen einige geistliche Rezepte aus dem ersten Brief des Neuen Testamentes. Römerbrief, frisches aus dem Römertopf. Was soll ich jetzt sagen? Mahlzeit. Fangen wir an. Vorwort zum Brief. Der Römerbrief ist mit dem Galaterbrief das Standardwerk der Gnaden- oder der Erlösungslehre im Neuen Testament. Wer wissen will, was Gnade ist und wer wissen will, was Erlösung ist und es wirklich wissen will, sondern nicht nur so sagen will, für mich fühlt sich Gnade so an, für mich fühlt sich Gnade so an, sondern wer es wirklich wissen will, der ist neben dem Galaterbrief durch den Römerbrief am besten beraten. Die ganze Theologie der neutestamentlichen Lehre über Gnade, über Erlösung steht im Römerbrief. Manche gehen sogar so weit und sagen, der Römerbrief ist das Herzstück der Theologie von Paulus. Sind wieder diese zwei, der Galaterbrief und der Römerbrief, beschreiben quasi so das theologische Fühlen, die Hauptrichtung des Apostels Paulus. In Kapitel 16, 20 vom Römerbrief spricht Paulus sogar von meinem Evangelium. Wie es euch mein Evangelium bezeugt. Und er meint damit den Römerbrief und Kernaussagen dieses Briefes. Wenn ich sage, dass das das Herzstück von paulinischer Theologie ist, dann stellen wir fest, dass die meisten Fachausdrücke, die Paulus verwendet, mit dem Römerbrief zu tun haben. Wörter wie Rechtfertigung, Wörter wie Gnade, Wörter wie Sühne, Wörter wie Annahme, Gesetz, Heiligung. Das stammt alles aus dem Wortschatz dieses Briefes. Zur Abfassung, ungefähr um die Jahreswende zwischen 55 und 56 ist der Römerbrief verfasst worden, also ein sehr frühes Werk. Ne? Um die Zeit herum hat Paulus diesen Brief geschrieben und zwar hat er ihn möglicherweise, das ist am wahrscheinlichsten eigentlich, aus Korinth geschrieben. Denn hier hat er diesen Winter zwischen 55 und 56 nach Christi verbracht und hatte Zeit, diesen Brief zu schreiben. Der Heilige Geist ist über ihn gekommen, er hat ihn inspiriert und er hat ihn der Gemeinde nach Rom geschickt und hat ihn verfasst. Jetzt müssen wir noch etwas über die Empfänger sagen. In Rom, die Gemeinde in Rom, war eine Gemeinde, die durchweg vorbildlich war. Beispielhaft. Wir lesen zum Beispiel in Römer 1, Vers 8, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, wegen euch, weil man von eurem Glauben in der ganzen Welt spricht. Sagt man das von Augustin auch? Weil man von eurem Glauben in der ganzen Welt spricht. Endlich mal eine positive Gemeinde, ne? Wir haben ja viele Gemeinden im Neuen Testament, wo der Grund des Schreibens Querelen oder Schwierigkeiten sind. Gerade einen Brief weiter, wenn Paulus seine Briefe nach Korinth schickt, kann er das überhaupt nicht sagen. Also eine beispielhafte Gemeinde, Römer 1, Vers 8 sagt das. Und in Römer 16, Vers 9 wird es so ähnlich ausgedrückt. Da denkt Paulus mit Freude an die Christen in Rom. Er schreibt, euer Gehorsam ist bei jedem bekannt geworden. Darum freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermengt mit Bösem. Euer Gehorsam ist bei jedem bekannt geworden. Darüber freue ich mich. So typische Probleme wie in anderen Gemeinden, zum Beispiel Gesetzlichkeit, wie sie zum Beispiel im Galaterbrief vorkommen, spielten in Rom eine untergeordnete Rolle. Trotzdem haben wir mehrere Kapitel über das Gesetz und auch über die Zukunft Israels. Und zwar aus dem Grund, weil die Gemeinde ja mehrheitlich nicht jüdischen Charakters war, wollte Paulus die Römer aufklären. Er wollte zeigen, was hat es mit Israel auf sich? Was hat es mit dem Gesetz auf sich? Ihr müsst die Zusammenhänge verstehen, denn wenn die Verführung kommt, müsst ihr gewappnet sein. Und er wollte auch ein gewisses Hintergrundwissen über das Alte Testament vermitteln. Das ist wichtig, das Alte Testament zu kennen, um das Neue zu verstehen. Ist nicht andersrum, ne? Es ist nicht wichtig, das Neue zu kennen, um das Alte zu verstehen, aber um das Alte zu verstehen, um das Neue richtig zu verstehen, muss man das Alte kennen. Wenn so Begriffe kommen wie Tempel, wie Stiftshütte, das überlegt man heute einfach so. Aber wenn man diese Zusammenhänge begriffen hat, dann merkt man, wie tief Gott ausholt, wenn er sagt, geht ins Heiligtum und die ganzen Bedeutungen. Das wollte Paulus Römern sowohl während seiner Anwesenheit in Rom, aber auch durch diesen Brief vermitteln. Viele geistliche Wahrheiten des Neuen Testamentes kann man viel besser verstehen, wenn man das Alte Testament kennt. Und weil die Heidenchristen, also Christen mit nicht-jüdischem Hintergrund, in Rom mehrheitlich waren, sich damit nicht auskannten, schreibt Paulus kapitelweise Beziehungen zum Gesetz. Und da werden wir auch noch reinschauen, was das bedeutet. Jeder Brief im Neuen Testament hat einen sogenannten Schlüsselvers. Ein Schlüsselvers ist der Vers, der den gesamten Brief mit einem Satz oder vielleicht anderthalb oder zwei Sätzen charakterisiert. Ne? Philippa, der Brief der Freude, da weiß man schon, was der Schlüsselvers ist. 4, Vers 4, seid froh in dem Herrn alle Zeit. Nochmal sage ich euch, seid froh. Das ist das Thema des Philippa-Briefes. Und deswegen ist 4, Vers 4 der Schlüsselvers, um den ganzen Philipperbrief zusammenzufassen. Der Schlüsselvers des Römerbriefes ist Kapitel 1, Vers 16 und 17. Da sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben, die Juden zuerst, aber ebenso auch die Griechen. Denn darin, in diesem Evangelium, wird die Gnade Gottes geoffenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben, so wie geschrieben steht, Zitat, Altes Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das also ist der Schlüsselvers des Römerbriefes. Wenn dich einer fragt, was steht im Römerbrief, bitte einen Satz, dann sag einfach 1, Vers 16 und 17. Das ist das Thema des Römerbriefes und alles, was damit zusammenhängt. Schlüsselvers, hatte ich gesagt. Dann haben wir einige Zitate über den Brief. Was hat der Brief in der Kirchengeschichte bewirkt? In der Zeit der Gemeinde Jesu. Wie ist er angekommen? Welche Auswirkungen hat er? Einmal zuerst mal ihn, ne? Guter alter Martin. Er sagt, diese Epistel, ne? Du merkst, das ist Altdeutsch, das ist eine Ausdrucksweise von 1522, heute heißt es einfach dieser Brief. Dieser Brief ist das rechte Hauptstück des Neuen Testamentes und das lauteste, beziehungsweise das reinste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass ihr ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse. Ja, was für ein Anspruch, Dr. Martin. Ne? Nicht nur das, wenn es das mal wäre, aber er sagt nicht nur das, sondern dass er täglich damit umgehe, als mit täglichem Brot für die Seele. Das ist der Kommentar Luthers über den Römerbrief. So hat er ihn geschätzt. Ne? Täglicher Umgang, es ist das Brot für die Seele, gerade dieser Brief. Reformator von Schottland, John Knox, der hat gesagt, überall, wo der Römerbrief gepredigt wurde, haben sofort Veränderungen stattgefunden. Überall, wo das gepredigt wurde, wo man das verstanden hat, was dieser Brief meint und was er will, gab es sofort geistliche Veränderungen. Dann haben wir Johannes Calvin, ein Zeitgenosse von Luther, Reformation mehr so im südlichen Bereich, hinter den Alpen, wo Arnold und ich gerade vor einem halben Jahr gewesen sind. Ja, wir waren ein bisschen weiter westlicher. Er kommt aus der Schweiz. Er sagt, wenn jemand diesen Brief versteht, wird ihm dadurch eine Tür zum Verständnis der gesamten Heiligen Schrift geöffnet. Und ein letzter Theologe aus jüngerer Zeit, ungefähr so 60 Jahre zurück, Emil Brunner, der sagt, in diesem einzigartigen Schriftstück wird das Besondere und das Entscheidende des christlichen Glaubens am schärfsten herausgearbeitet und in konzentrierter und lehrhafter Form dargeboten. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal meinen Lob und meinen Respekt aussprechen, dass ihr gekommen seid, weil ihr habt ja nichts anderes zu erwarten als Lehre. Man sagt sprichwörtlich gesehen, das lockt heute ja kaum eine Maus hinter den Ofen hervor. Ne? Hier ist kein Entertainment, ne? Den Kinoabend haben wir morgen, dann werden wahrscheinlich mehr da sein, was ja auch seine Berechtigung hat. Hier spielt keine Band, hier gibt es keine Sache mit großem Unterhaltungsfaktor. Aber ihr seid gekommen wegen Gottes Wort. Und das ist gut, dass es das gibt, dass es das noch gibt und dass es das immer wieder gibt. Wer daran erinnert, dass der ehemalige Missionsleiter der Deutschen Missionsgesellschaft, Bruno Herm, einmal eine Tagung hatte, ein Jugendcamp, und das war damals in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre, und es waren dort auch ein Bus unterwegs mit einer Band, ne? Heute würde man sagen Lobpreisband, ich weiß nicht, wie man das damals genannt hat, ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls Bruno Herm war mit seinem PKW vorher angereist und er bekam dann die Nachricht, dass der Bus mit der Lobpreisband und mit dem ganzen technischen Equipment, was man da alles drin hatte, das war alles in diesem Bus gewesen, auf der Autobahn eine Panne hatte und an dem ersten Eröffnungsabend nicht kommen wird. Und dann hat sich Bruno Herm hingestellt und hat gesagt, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass all das andere, was diesen Abend auch schön gemacht hätte, die Band, die Instrumente, das Equipment, dass das alles heute nicht ankommt. Wir werden heute ohne Musikbegleitung auskommen müssen. Leider habe ich Ihnen heute Abend nicht mehr anzubieten als Gottes Wort. Und dann ein Zeitzeuge, ein Mädchen, was bei dieser Veranstaltung dabei war, sagte, ey, sie hätte in ihrem Leben noch nie so eine Botschaft gehört, ne? Und genau das passiert heute auch. Genau das passiert morgen auch. Ihr habt nicht mehr zu erwarten als Gottes Wort. Aber gibt es etwas Besseres? Dass das andere auch schön ist? Man lebt ja nicht nur von Hauptspeise, sondern auch von Vorspeise, von Nachspeise. Ist richtig. Und wir haben ja auch so ein bisschen musikalische Begleitung auch gehabt. Herzlichen Dank nochmal dafür. Aber der eigentliche Anlass, dass ihr gekommen seid, ist Gottes Wort. Und genau damit beginnen wir jetzt. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Römerbrief. Wir steigen ein in dieses wunderbare Schriftstück, in dieses Herzstück des Neuen Testamentes und hangeln uns Vers für Vers durch seine Aussagen. Und ihr werdet sehen, dass kein Vers verloren ist, dass kein Vers umsonst ist. Wir starten schon gleich mit Vers 1. Vielleicht mache ich das mal, um den Zusammenhang dieses ersten Abschnittes in seiner Kompaktheit vor Augen zu haben, bevor wir eine kurze Pause machen, lese ich schon mal die ersten 7 Verse und komme dann wieder zu Vers 1 zurück. Römer 1, Kapitel 1, 1 bis 7. Ich lese nach Luther 64 einer etwas älteren Übersetzung. Ihr könnt das vergleichen mit den neueren Übersetzungen, die ihr habt. Römer 1, 1. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der da heiligt, eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Ein langes Vorwort. Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, berufen von Jesus Christus, allen Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, schreibt von Korinth aus und schickt die Zeilen, die ihm der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat, nach Rom. Und er stellt von vornherein schon mal klar, ich bin ein Diener. Wenn ihr jetzt also ein Schriftstück bekommt, man muss sich damals auch mal diese Situation so vorstellen, der Gemeindeleiter in Rom kam möglicherweise irgendwann an einem Sonntagmorgen mit der Schriftrolle, damals war das ja so in Pergamente zusammengerollt, trat vor die Gemeinde und hielt sie vielleicht hoch, damals gab es keinen Strahler, aber vielleicht hat die Sonne diese Schriftrolle beschienen und hat gesagt, ich habe heute Post von dem Apostel Paulus. Diktiert vom Heiligen Geist, inspiriert und die Quelle ist Jesus Christus. Wie werden die Gemeindeglieder reagiert haben? Paulus schreibt uns, ja, gibt es wieder mal eine Ansage, ne? Gibt es wieder mal böse Worte, gibt es wieder mal Stress? Und er macht gleich von Anfang an da, ich schreibe euch diese Zeilen, die ich euch schreibe, als ein Diener. Was ist ein Diener? Diener sind wir eigentlich alle, auch gerade bevor wir gläubig geworden sind. Nämlich vorher, und das wird auch der Römerbrief noch beschreiben, waren wir Diener des Fleisches, Diener des Teufels. Und jetzt kommen wir zum Glauben und sind immer noch Diener. Eigentlich hat sich an der Position nichts geändert, aber der Stand ist anders. Paulus wechselt nämlich von einem gezwungenen Sklavenstatus in einen Freiwilligen, von einem gezwungenen Dienst in einen freiwilligen Dienst. Der Teufel hat mich gepackt und er hat mich gezwungen, ihm zu dienen. Jesus, du hast mich befreit, dir diene ich auch, aber das tue ich freiwillig. Das macht er schon mal gleich am Anfang klar. Wenn wir ein bisschen weiter schauen in das 6. Kapitel, Kapitel 6, Vers 17, da sagt Paulus, Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Beschreibt das unseren Zustand. Wir waren gezwungen, dem Teufel zu dienen. Wir waren Knechte der Sünde, Knechte der Triebe. Und jetzt kommen wir zum Glauben und sind wieder Knecht, aber diesmal sind wir das freiwillig. Paulus hätte sich in diesem Brief auch anders vorstellen können, aber er beschreibt sich als Diener, um zu zeigen, was jetzt kommt, soll euch dienen. Ich, der Diener, diene euch. Das habt ihr selbst gesehen, das habt ihr selbst gemerkt. Aber ich diene euch auch mit diesem Brief. Es war dem Apostel Paulus gleich klar, eine Berufung zieht Dienst nach sich. Ich will dienen und nicht bedient werden. Und wir leben heute zum Beispiel in einer Zeit, wo man das sehr oft missversteht. Ich habe ganz oft auch, gerade wenn ich an meine Gemeinde denke und ich neue Leute, die zu unserer Gemeinde gekommen sind, ich habe sie herzlich beglückwünscht zu kommen, habe mit ihnen dann auch über Details der Gemeinde gesprochen und mit den Neubekehrten, die zu uns gekommen sind, war das auch überhaupt kein Problem. Auch mit vielen Christen, die von anderen Gemeinden gekommen sind, war das auch kein Problem. Aber man hört es heute sehr oft, wenn Christen von anderen Gemeinden kommen, die sich vielleicht einer neuen Gemeinde anschließen wollen, vielleicht auch eurer Gemeinde, kommt sehr schnell der Satz, ja, was bringt mir die Gemeinde? Falsche Frage. Mit dem Ansatz sollen wir nicht kommen, was bringt mir die Gemeinde, sondern wir sollen mit dem Ansatz kommen, was bringe ich der Gemeinde? Und genauso beschreibt Paulus auch seinen Stand. Berufung zieht Dienst nach sich, nicht sich dienen lassen. Ja? Jeder Diener hat einen speziellen Dienst und seine Art des Dienstes lautet, das Evangelium zu predigen. Ein Gemeindegründer aus dem Sauerland hat mal Folgendes gesagt, der hat gesagt, als wir uns zu Gott bekehrt haben, haben wir uns für etwas entschieden, was wir eigentlich von dort aus nicht wollen, nämlich dienen. Das muss uns bewusst sein. Ja? Wir kommen zur Gemeinde, um der Gemeinde zu dienen. Die Gemeinde ist nicht ausschließlich ein Ort, wo meine religiösen Bedürfnisse abgedeckt werden. Das passiert auch. Gott erbaut mich, Gott gibt mir Ansporn, Gott gibt mir Schub. Aber die eigentliche Motivation soll sein, was gebe ich der Gemeinde? So haben wir zum Beispiel einige Parallelstellen, die das Gleiche zum Ausdruck bringen. Gehen wir in den 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9. Da sagt uns auch Paulus, denn sie selbst berichteten uns, welchen Eingang wir bei euch gehabt haben. Und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Götzen, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und später im Hebräerbrief, da heißt es in Kapitel 9, Vers 14, ich lese mal, ja noch, kann man schon einsteigen. Wie viel mehr wird jetzt das Blut von Jesus Christus, der sich selbst als ein Opfer ohne Fehl und Tadel durch den ewigen Geist Gottes euch dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Deswegen meine Frage, eine Gewissensfrage ist übertrieben, aber so ein kleiner Anstoß. Wo dienst du? Wie dienst du? Ist das dein Anspruch? Was ist deine Motivation, in dieser Gemeinde zu sein? Ist es in erster Linie der Ort, wo deine spirituellen und geistlichen Bedürfnisse abgedeckt wird? Oder ist es in erster Linie die Frage, wie kann ich der Gemeinde dienen, dass sich das Evangelium hier ausbreitet und dass Christen reifen? Soweit zur Einstellung. Also Paulus als erstes nennt er sich Knecht und dann Apostel. Liest 1 Vers 1, in welcher Reihenfolge er sich vorstellt. Er hätte es auch andersrum machen können. Ich, der Apostel. Ne? Um schon mal gleich seinen autoritativen Anspruch deutlich zu machen. Macht er nicht. Ich, der Knecht. Der Knecht Jesu Christi. Und jetzt sagt er, berufen zum Apostel. Ne, das hatten wir gerade und das hatten wir auch. Was bedeutet Apostel? Da müssen wir uns erstmal kurz dran aufhalten. Hier machen wir einen kleinen Zwischeneinschub, was das heißt. Vom reinen Begriff her heißt Apostel nicht mehr als Gesandter, Botschafter. Derjenige, der mit einer Bot zu euch kommt, ein Gesandter, ein Bote. Das ist nur reduziert auf den Begriff Apostel. Wir haben aber an mehreren Stellen im Neuen Testament den Begriff Apostel nicht nur als Begriff, als Botenjunge, als Briefträger könnte man fast sagen, als jemand, der eine Nachricht überbringt, sondern wir haben an mehreren Stellen des Neuen Testamentes den Begriff Apostel auch als Geistesgabe. Und da haben wir es nämlich mit einer Amtsgabe zu tun. Also mit dem Begriff Apostel ist nicht nur die Wortbedeutung gemeint, sondern damit ist auch eine Gabe vermittelt, die der Heilige Geist gewissen Leuten gibt, um den Dienst in der Gemeinde auszuführen. Und eine davon heißt Apostel. Ich würde jetzt zu weit führen, aber ich möchte euch mal einen kurzen Überblick geben. Diese Amtsgabe hat übergemeindlichen Charakter, hat autoritativen Charakter. Und um das genau zu verstehen, habe ich euch mal die Gabenpalette. Kann man das ein bisschen schärfer einstellen? Oder? Ist ein bisschen so. Ne? Okay. Aber ich denke, ihr könnt dem folgen. Das ist die Gabenpalette, die verschiedenen Gabengruppen, die es gibt. Da haben wir einmal die Ämter und Amtsgaben. Dazu gehört Apostel. Wir haben die Lehrgaben, Lehren, Ermahnen, Predigen gehört dazu. Wir haben die praktischen Gaben, ne? Glauben, Dienen, Geben und so weiter. Dann haben wir die Zeichengaben. Und dann haben wir noch Gaben eines Apostels. Und bezogen auf die Gabe ist es viel mehr als nur einer, der gerade eine Botschaft weitergibt. Einer, der gerade irgendetwas, was er bekommen hat, weiterreicht. Sondern mit dem Begriff Apostel bringt Paulus zum Ausdruck, mein Amt ist nicht nur auf die Gemeinde reduziert, wie der Hirte, wie der Lehrer, wie der Pastor, sondern mein Amt ist übergemeindlich. Also er ist quasi derjenige, der Gemeinden gründet. Und er ist laut 2. Korinther 12, Vers 12 auch mit besonderen Vollmachten mit den sogenannten Zeichen eines Apostels ausgestattet. Das heißt, er kann das nicht nur als Begriff vorbringen, sondern er kann auch belegen, dass er das von Gott bekommen hat. Und wenn man dann hört, Paulus Apostel, dann stellt sich auch zwangsläufig die Frage, spätestens dann, wenn man über die Geistesgaben reden, gerade wenn wir Römer 12, wenn wir da irgendwann mal hinkommen sollten, oder dann, wenn ihr lest 1. Korinther 14, taucht natürlich sofort die Frage auch auf, gibt es heute auch noch Apostel? Und jetzt kommen so ein paar theologische Spezialbegriffe, die muss man einfach nur mal gehört haben, die muss man sich vielleicht nicht unbedingt merken, aber wenn man das einmal gehört hat und irgendjemand davon spricht, dann weiß man, aha, das ist damit gemeint. Wie ist das heute? Also wir haben ja die ganzen Kataloge von Geistesgaben, wir haben im Römer 12 die Geistesgaben, wir haben in 1. Korinther 14 die Geistesgaben, an anderen Stellen stehen sie auch noch. Und jedes Mal taucht, wie wir das ja auch auf der Gabenpalette gesehen haben, der Begriff auf. Gott hat als erstes Apostel, Evangelisten, Hirten, Älteste und so weiter gegeben. Und das Neue Testament ist zeitlos und deswegen müssen wir uns natürlich die Frage stellen, gibt es heute auch noch Apostel? Darüber könnte ich jetzt auch schon wieder eine Stunde sprechen, aber ich werde das auf einige Sätze reduzieren, euch ein bisschen mit in die Thematik reinnehmen, dass wir da zumindest zu einer Schlussfeststellung kommen. Die Theologie spricht von, jetzt gibt es zwei Begriffe, damit ich den Beweis erbringe, dass ich auch ein bisschen Lateinisch kann. Die Theologie spricht von sogenannten Primäraposteln und von Sekundäraposteln. Ja, da schluckt man erstmal, was ist denn das, noch nie gehört. Aber wenn man das zwei, dreimal liest, dann stellt man fest, aha, das könnte damit gemeint sein. Die Primärapostel, das sind zwischen die 12, die mit Jesus unterwegs waren. Und dann gibt es also noch irgendwelche, die die Theologen mit dem Begriff Sekundärapostel beschreiben. Genau so ist es auch. Primärapostel sind die 12, die Jesus damals, als er auf der Erde war, auserwählt hat. Wobei Judas, geschäftliche Gründe haben ihn dazu geführt, Jesus zu verraten, wurde erst durch Matthias ersetzt und dann ist Matthias auch nur kurze Zeit Apostel gewesen, dann kam Paulus. Also mit den Primäraposteln sind diese 12 gemeint. An der Stelle von Judas ist dann Paulus getreten. Und die Festlegung auf diese 12 wird einmal durch 2. Korinther 12, Vers 12 deutlich, von den Zeichen eines Apostels und von anderen Kriterien. Zum Beispiel haben wir die besondere Stellung der 12 in Offenbarung 11, in Offenbarung 19, in Offenbarung 21. Da werden nämlich die Tore der Stadt und die Perlen und bestimmte andere Gegenstände mit den Namen der Apostel gleichgesetzt. Von 12 Toren ist die Rede, von 12 Thronen ist die Rede. Und darauf stehen die Namen der Apostel. Von da können wir eindeutig sehen, dass diese 12 eine ganz besondere Stellung hatten. Ne? Und heutzutage tauchen immer wieder Leute auf, die sich Apostel nennen. Ne? Um mal zwei zu nennen, da gibt es den Ivo Sasek in der Schweiz und da gibt es den Helmut Bauer in Bayern. Und beide beanspruchen von sich, das sind nur zwei von vielen, aber aktuell in unserer Nähe, sage ich mal, die von sich behaupten, sie hätten den gleichen Stellenwert wie die 12. Und einer von beiden hat sogar noch einen höheren Stellenwert als die 12. Ja, behauptet er von sich. Er stände in direkter Gegenwart von Jesus, würde 1:1 Informationen bekommen, die über die Autorität der Bibel noch hinausgehen, also noch bindender sind. Ja, wenn das so ist, dann frage ich mich, wieso steht sein Name nicht auf den Perlentoren? Warum steht sein Name nicht auf den 12 Thronen, die Johannes gesehen hat? Denn Johannes sagt, und auf den Thronen standen die Namen der Apostel, der 12. Seiner wird er sehr wahrscheinlich nicht zu finden sein. Ne? Also da können wir schon mal daran können wir schon mal ableiten, wenn jemand an euch mit dem Anspruch herantritt, Apostel zu sein, dann kannst du vielleicht erstmal sagen, bist du denn ein Primärapostel oder ein Sekundärapostel? Da wird er wahrscheinlich gar nicht wissen, was du damit meinst. Aber du kannst ihn gleich den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, ja, dann werde ich ja deinen Namen auf den Thron finden. Ne? Aber welcher fällt jetzt raus von den 12? Das kann nicht sein. Ne? Das ist festgelegt. Also Primärapostel, damit haben wir das schon mal geklärt. Gibt's aber trotzdem Apostel? Weil die Bibel sagt das ja auch. Die Bibel sagt, Gott hat der Gemeinde Apostel gegeben und reduziert sie nicht nur auf die 12. Wenn die 12 aber in einer besonderen Stellung sind, müssen wir es mit einer anderen Art, mit einer anderen Autorität von Apostel zu tun haben, ohne das Amt jetzt zu schmälern. Sagen wir also, jeder Apostel, der nach dem Tod des Johannes, also des letzten Apostel, der gelebt hat, nachweislich, er ist so um die 90, 95 nach Christi gestorben, alle anderen Apostel waren vorher schon tot, jeder, der jetzt danach kommt, aber auch noch die Bezeichnung Apostel auf sich beziehen kann, ist nur, das heißt nur, das ist ja auch was, ein Sekundärapostel. Und jetzt gebe ich euch ein Beispiel. Kommt mal mit mir nach Apostelgeschichte 14. Vers 14, kann man sich gut merken. Apostelgeschichte 14, 14, da haben wir das klassische Beispiel eines Sekundärapostels, der auch Apostel genannt wurde, aber nachweislich, das werden wir auch gleich sehen, nicht die Qualität und nicht den Anspruch und nicht die Sonderstellung der 12 hatte. Apostelgeschichte 14, 14, da steht: Da das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und so weiter und so weiter. Aha, Barnabas. Dass Paulus ein Apostel war, wussten wir. Ne? Sagt er ja in vielen Briefköpfen, die er im Neuen Testament uns hinterlassen hat. Das wissen wir einfach. Apostel Paulus ist klar. Aber Barnabas? Jetzt haben wir hier einen Apostel, der Apostel ist und auch als solcher bezeichnet wird, aber den wir nicht zu den 12 zählen konnten. Und trotzdem wird er Apostel genannt. Also ist es, die Bibel gebraucht diesen Begriff nicht, aber wir machen das, um es zu kategorisieren, um eine Unterscheidung vorzunehmen. Mit Barnabas haben wir einen Sekundärapostel. Ja? Und das ist das, was es heute auch noch gibt. Diese sogenannten Sekundärapostel, die haben aber weder die Autorität noch den Status, noch die Fähigkeiten eines Primärapostels. Was könnten wir denn heute zu den Sekundäraposteln sagen? Also wenn heute sich jemand hinstellt und sagt, ich bin ein Apostel, nur in diesem Sinne von den sogenannten Sekundärapostel. Das ist zum Beispiel einer, der Gemeinden gründet, der mehreren Gemeinden vorsteht, der möglicherweise einem Gemeindeverband vorsteht. Ich weiß, ihr habt zum Beispiel den Verband der Baptistengemeinden. So gibt es einige Verbände. Also der übergemeindlich aktiv ist, auch mit sehr starken Leitungsfähigkeiten ausgestattet ist, ja, die über eine Ortsgemeinde hinausgehen. Der kann das auch, der ist auch berufen dazu. Und den könnte man vielleicht noch am ehesten mit dem Amtsbegriff Apostel bezeichnen. Aber er steht nicht in der gleichen Reihe der 12. Er bringt diese Kriterien nicht mit. Welche Kriterien waren das? Ja? Die Kriterien finden wir in der Apostelgeschichte 1. Ne? Ich mache das jetzt ganz kurz. Sie mussten mit Jesus unterwegs gewesen sein. Sie mussten Jesus gesehen haben. Im besten Fall mussten sie sogar noch zur Lebenszeit mit ihm mitgezogen sein. Dann das zweite Kriterium. Sie mussten sich ausweisen durch bestimmte Zeichen und Wunder. Fähigkeiten, die wirklich erstaunlich sind. 2. Korinther 12, Vers 12. 12:12. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch geschehen. Dann müssen ihre Namen auf der Mauer stehen im neuen Jerusalem, auf den Perlentoren stehen im neuen Jerusalem und auf den Thronen. Und wenn das nicht der Fall ist, und das wird nicht der Fall sein, weil das sich nur auf die 12 reduziert, haben wir es nur mit einem Sekundärapostel zu tun, der aber nie den Anspruch auf sich beziehen kann wie die 12. Ja, also soweit erstmal bis dahin. Bevor wir mit dem zweiten Vers einsteigen, gibt es kurz, ganz kurzes Break. Dazu Fragen, Ergänzungen oder Kommentare? Okay, lassen wir auch sacken, muss auch nicht sein. Aber einmal durchatmen und dann haben wir den Anfang geklärt. Ja. Habe ich das? Ich habe manchmal so Zahlendreher drin. Ja, sorry, genau, richtig, 14. Mhm. Ja, das ist gut aufpassen, das ist gut. Manchmal rutscht mir eine Zahl durch. Also schlag das ruhig nach und sagt es mir bitte, wenn ich da was falsch geschrieben habe. Das muss 21, ich kann selber mal gucken, aber es müsste eigentlich 21:14 sein. Wenn das recherchiert worden ist, dann wird das stimmen. Gut. Kommen wir zu Versen 2 bis 4. Das Evangelium, sagt Paulus, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Damit meint er jetzt das Alte Testament. Das Evangelium ist eigentlich auch schon eine Bemerkung wert. Ne? Das Evangelium steht schon in den Schriften des Alten Bundes. Selbst da ist Evangelium drin. Von daher kann man auch nicht sagen, Altes Testament kommt für mich überhaupt nicht in Betracht. Du bringst dich um einen Schatz, wenn du das sagst. Weil da ist Evangelium drin und der Heilige Geist wird dich an die Hand nehmen und wird es dir zeigen. Also das Evangelium, was er zuvor schon verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, hier merken wir, das ist die Dreieinigkeit schon in den ersten Versen drin, nach dem Geist, der da heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Jetzt beschreibt er die Herkunft und die Herrlichkeit des Evangeliums. Erst hat er sich beschrieben, dass er ein Diener ist, dass er ein Apostel ist, und jetzt beschreibt er den Kraftstoff, den er den Römern vermitteln will, das Evangelium. Und damit will er eigentlich auch zum Ausdruck bringen, ich bringe euch keine Nachricht, die folgenden Zeilen, mit denen ihr euch jetzt beschäftigt, mit denen sich die Gemeinde in Augustin ebenfalls beschäftigt, ist nicht irgendeine Nachricht von irgendeinem, sondern von Jesus. Das kommt direkt von ihm. Macht euch mit seinen Worten vertraut. Macht euch mit seiner Lehre vertraut. Ich habe etwas dabei, was euch stärkt, was euch weiterbringt, was euch erblühen lässt. Und dann beschreibt er quasi den Autoren. Er beschreibt Jesus, er beschreibt die Würde des Autoren, dessen Evangelium er im Gepäck hat. Er beschreibt seine königliche Geburt. Das Evangelium kommt von einem, das bringe ich euch jetzt, der als ein König zur Welt kam. Ne? Der König, der Anfang und das Ende. Der, der geheiligt, das heißt, der abgesondert gelebt hat im Heiligen Geist. Ne? Der also sich ganz besonders auf das Reich Gottes und auf das Werk Gottes konzentriert hat. Ne? Der von Gott herausgehoben worden ist, der einzigartig war. Und weil er so gelebt hat und weil er so abgesondert war im Heiligen Geist, ist er nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden und er ist eingesetzt in Kraft. Von dem kommt das Evangelium. Dieser ist der Autor, dessen Zeilen ich euch jetzt abliefere, was ich euch erklären will. Das heißt, er macht Jesus ganz groß, er tritt ganz in den Hintergrund, auch obwohl er Apostel ist, und beschreibt diese Würde des Autoren, die Würde dessen, der das Evangelium weitergegeben hat. Und was noch dazu kommt, ist, das finden wir ja, hören wir ja schon in dem zweiten Vers heraus, es ist zuvor verheißen worden durch die Propheten in der Heiligen Schrift. Das Evangelium findet sich schon in den alten Schriften. Und damit bringt Paulus zum Ausdruck, dass das Evangelium eigentlich nichts Neues ist. Also wenn wir streng genommen einen chronologischen Ablauf machen wollen, dann müssten wir sagen, es gab zuerst das Evangelium, dann kam das Gesetz und dann kam wieder das Evangelium. Eigentlich ist, ich hoffe, ihr versteht meine Bildersprache, eigentlich ist das Neue Testament älter als das Alte Testament. Zumindest die Hauptlinie. Ja? Wie Paulus die Menschen erlösen wollte. Womit wollte Paulus die Menschen erlösen? Mit Blut, mit Gnade, mit Vergebung. Das war zuerst da. Das haben aber die Leute des Alten Bundes nicht verstanden, also kam etwas anderes dazu, das ist das Gesetz. Aber das Blut war auch nicht ausreichend, es war quasi nur so ein Vorschmack von dem, was eigentlich kommen sollte. Und dann kam Jesus. Eigentlich geht das Neue Testament auf den Ursprungsgedanken zurück und ist somit eigentlich älter, ist somit eigentlich nichts Neues. Das Gesetz, sagt Paulus, ist eigentlich nur dazwischen geschoben. Das finden wir im Römerbrief, im Kapitel 5, Vers 20, ich zitiere das mal kurz. Das Gesetz aber ist nebeneinhergekommen oder dazwischen gesetzt worden, um die Sünde noch mächtiger erscheinen zu lassen. Da werden wir uns gleich nochmal mit beschäftigen. Ich wollte diesen Vers einmal nur kurz zitieren. Ne? Also das Gesetz ist eigentlich nur dazwischen geschoben worden. Das Evangelium ist eigentlich älter, es ist eigentlich nichts Neues. Dieses Evangelium bringe ich euch jetzt. Ne? Diese frohe Botschaft, diese gute Botschaft bringe ich euch. Und dann sagt Paulus in den Versen 5 und 6, Jesus also ist der Autor des Evangeliums, was eigentlich älter ist als das Alte Testament. Aber jetzt kommen wir wieder darauf zurück. Und von diesem Jesus haben wir empfangen die Gnade, haben wir empfangen das Apostelamt, weil wir in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufrichten sollen unter allen Heiden. Und Vers 6, und zu diesen Heiden gehört auch ihr, aber ihr seid von Jesus Christus berufen. Also in dem Vorwort noch wiederholt Paulus noch einmal ganz kurz sein Amt und seinen Auftrag. Und er erklärt uns, ich bin zu euch gekommen, um euch zu sagen, dass auch ihr das Evangelium predigen sollt. Aber er macht hier gleich klar, Evangelium predigen heißt viel mehr als nur zu evangelisieren. Denn es geht ihm darum, den Gehorsam des Glaubens unter den Nationen, unter den Heiden aufzurichten. Das heißt, das Evangelium besteht nicht einfach nur aus Evangelisieren, sondern, wie Jesus es auch gesagt hat, man soll den Menschen die Lehre Gottes beibringen, man soll sie lehren, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Und genau das geht deckungsgleich mit diesem fünften Vers. Den Glaubensgehorsam aufrichten unter den Nationen. Das heißt, den Auftrag der Christen an den Nichtchristen lediglich auf die Bekehrung zu reduzieren, ist nicht zulässig. Das hat Paulus nie gemeint. Und da haben wir auch ein Problem mit unserer heutigen Zeit. Wir meinen, das Ziel ist erreicht, wenn irgendein Mensch ein Übergabegebet spricht. Aber das ist der Anfang. Ich wollte eine andere Frage stellen. Hat ein 100-Meter-Läufer, der sich qualifiziert hat, Qualifikation ist jetzt das Blut Jesu, und der den Startschuss gehört hat, das ist die Bekehrung, hat er dadurch schon das Ziel erreicht? Nein. Er hat ein wesentliches Kriterium mitgebracht, die Qualifikation. Aber das Ziel erreicht hat er erst, wenn er über die Ziellinie geht. Deswegen dürfen wir das Evangelium nicht nur auf die Bekehrung und auf das Evangelisieren reduzieren. Das ist nicht zulässig. Sondern es geht um den Glaubensgehorsam. Aber wenn wir jetzt das wieder hören, wir sind gerettet aus Gnade, aber jetzt geht es wieder um Gehorsam, dann stellt sich logischerweise sofort die Frage, ja, sind wir dann wieder beim Gesetz? Wenn Paulus jetzt sagt, also bringt den Menschen die gute Botschaft, führt sie dazu, dass sie Jesus annehmen und dann richtet den Glaubensgehorsam unter ihnen auf. Ja, was sollen wir jetzt, ne? Sie sollen Jesus folgen. Werden sie denn jetzt dadurch gerettet, wenn sie das wieder alles einhalten? Und da stellt sich sofort die Frage nach dem berühmten Wort der Gesetzlichkeit. Und das wollen wir uns jetzt mal miteinander anschauen, um einen Unterschied zu machen. Es wird ja auch Leuten, die ja mit frohem Herzen wirklich auch gewisse Dinge aus der Schrift umsetzen wollen in ihrem Leben, schnell auch dieser Vorwurf, es wird ihnen vorgeworfen, du bist gesetzlich. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der Unterschied eigentlich ist. Was ist ein Gesetzesgehorsam, was ein Glaubensgehorsam? Das ist eigentlich ganz einfach. Der Gesetzliche, auch der gesetzliche Christ sagt, ich muss. Ich muss das tun. Ich muss das einhalten, was in der Bibel steht, weil dadurch will ich gerettet werden. Das sagt der Gesetzliche. Aber derjenige, der sagt, ich bin nicht gesetzlich, ich will einfach nur dem Herrn gehorsam sein. Ich will das tun, weil ich gerettet bin. Merkt ihr den Unterschied? Der Gesetzliche hält die Anordnungen oder die Anforderungen Gottes ein, um dadurch gerettet zu werden. Derjenige, der im Glaubensgehorsam ist, hält sie ein, weil er das will. Weil er zu dem, der ihn gerettet hat, eine Beziehung hat. Weil er es aus Liebe zu ihm tut. Warum halte ich die Gebote Gottes ein? Weil ich will, dass Jesus mich rettet? Nein, sondern weil ich gerettet bin. Du, wenn du jemanden liebst, sagen wir mal in einer Partnerschaft, und dein Partner macht, der hoffe, er tut es dann auch in liebevoller Art und Weise klar, du, ich mag das nicht, dass du deine Socken überall rumliegen lässt. Ne? Warum nimmst du beim nächsten Mal die Socken und schmeißt sie in die Wäschetonne? Weil du Angst hast, weil dein Partner dann mit dem Nudelholz kommt und dir was auf die Birne zieht? Ja? Ist das deine Motivation? Dann bist du ein gesetzlicher Ehepartner. Oder machst du das, ist eine Charaktereigenschaft, die nicht toll ist, aus Liebe zu dir gewöhne ich mir das ab. Seht ihr die Motivation? Ja? Es ist doch nicht gesetzlich, wenn man etwas umsetzen will, weil man weiß, dass man Jesus damit ehrt. Also, der Gesetzliche sagt, ich muss. Der Glaubensgehorsame sagt, ich will. Das ist der erste Unterschied. Die zweite Kategorie. Der gesetzliche Gehorsame dient Gott aus Pflichterfüllung. Ja, ich muss das machen. Und das habe ich ja eigentlich vorhin schon in dem ersten Leitsatz gesagt. Der Glaubensgehorsame ist einfach dankbar. Gott hat mir so viel gegeben, ich will ihm das zurückgeben. Nicht, weil ich das muss, sondern ich merke, es sind gute Dinge, die er mit mir vorhat, gute Absichten. Und das treibt mich an. Ja, der Gesetzliche sagt, ich halte die Anforderungen der Bibel, weil ich gerettet werden will. Und der Glaubensgehorsame sagt, weil ich gerettet worden bin. Hier ist es in der Vergangenheit, er schaut zurück. Und was auch sehr wichtig ist, der Gesetzesgehorsame will damit eine Vorbedingung erfüllen. Das entspricht im Prinzip den anderen Dingen, die ich auch schon gesagt habe. Das ist die Verpflichtung, um gerettet zu werden. Und der andere sagt, nein, das ist die Folge eines erlangten Heils. Und was ganz wichtig ist, der gesetzliche Gehorsame, der macht die Dinge, die er tut, um Gott damit zu imponieren. Er will Gott damit beeindrucken. Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Ich habe das Zitat zwar so auf dem Schirm, aber die Stelle nicht. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, und wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen ist, dann sagt, wir sind dolle Burschen gewesen. Ne? Ne? Dann sagt, wir sind unnütze Knechte gewesen. Gott imponieren. Lukas 17, Vers 10, ne? Da haben wir die Stelle von dem Pharisäer, der sich stolz auf seine Brust klopft und sagt, jetzt habe ich mich, nee, doch, ist richtig, ich habe nur eine andere Stelle, ich war jetzt gerade in einer anderen Stelle unterwegs, aber hier ist der Vers, den ich vorhin gesucht habe. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Kann damit Gott nicht imponieren. Ja? Stell dir vor, du fährst da von Westerstede nach Augustfehn rein, geschlossene Ortschaft, und du fährst exakt 50 und da steht ein Polizist Der sieht das, der misst seine Geschwindigkeit und es sieht auf seinem Gerät 50. Jetzt ist der Polizist aber imponiert von dir, wa? Boah, da ist ja einer 50 gefahren. Toll. Dann macht er gleich eine Meldung an seinen Dienststelle. Wir haben einen, der ist 50 gefahren. Den müssen wir honorieren. Ich habe mir mal gleich sein Kennzeichen aufgeschrieben. Der kriegt dann wahrscheinlich gleich erstmal Punkterlass oder irgendetwas. Ne? Passiert überhaupt nichts. Der Polizist ist überhaupt nicht imponiert, wenn du 50 fährst. Die sind dann so gesetzlich, die fahren dann 30. Ne? Nur weil ein Polizist, achtet mal drauf. Ne? Ich habe mal so den Eindruck, also Polizisten müssten eigentlich immer der Meinung sein, dass alle korrekt fahren. Weil immer wenn Polizisten auftauchen, fahren alle total vorschriftsmäßig, sogar über das Maß hinaus. Ne? Letztes Mal habe ich gedacht, also der springt gleich raus bei der nächsten Ampel und legt sich über die Kühlerhaube und macht seine Hände hier hinten rein. Ne? Ja? Nein, das imponiert Gott überhaupt nicht. Wir haben lediglich das getan, wozu uns Gott beauftragt hat. Das Einzige, was ihn imponiert, ist das, was Jesus getan hat. Dies ist mein lieber Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Der hat alles richtig gemacht. Dem folgt nach. Ich als Glaubensgehorsamer halte die Gebote nicht, weil ich Gott imponieren will, sondern weil Gott mir imponiert. Ich bin imponiert von Gott. Ich bin beeindruckt von Gott. Ich bin begeistert von Gott. Da heißt es in Philipper 3, Vers 2, jetzt habe ich wirklich eine falsche Stelle eingebaut. Okay. Ja, ich möchte es aber erreichen, weil ich von ihm ergriffen worden bin. Ja? Die Stelle habe ich gesucht und ich weiß nicht, warum die hier falsch angegeben ist. Ja, das sind Fischis Zahlendreher, die sind immer wieder mal dabei. Ja? Ich kann Gott nicht imponieren, aber weil Gott mir imponiert, darum setze ich das um, was er mir gesagt hat. Seht ihr, und das ist der Unterschied zwischen Gesetzesgehorsam und Glaubensgehorsam. Der Gesetzliche muss, der Glaubensgehorsame will. Der Gesetzliche Gehorsame macht es aus Pflichterfüllung. Der Glaubensgehorsame macht es aus Dankbarkeit. Er macht es, weil er gerettet worden ist, nicht um gerettet zu werden. Er sieht es als Folge des Heils an, nicht weil er das Heil noch erreichen will. Und er ist so von Gott beeindruckt, im Gegensatz zum Gesetzlichen, der will Gott beeindrucken, aber er wird feststellen, dass er das eigentlich nicht kann. 5 Leitsätze noch, bevor wir dann dahin kommen. Erstmal 1, Vers 7. Paulus schreibt also noch in seinem Briefkopf an alle geliebten und berufenen Heiligen in Rom: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist sein Wunsch. Durch die Zeilen, die ich euch schreibe, möchte ich euch 2 Sachen vermitteln. Gnade, dass ihr das versteht, und Friede. Friede heißt im Einklang stehen mit Gottes Absichten. Friede ist mehr als nur ein Gefühl der Ruhe, sondern Friede Gottes heißt, ich bin im Moment im Einklang mit dem Willen Gottes. Das ist der Grund dieser Zeilen. Mein Ziel ist, die Gnade Gottes, dass ihr das richtig versteht, dass euch das noch mehr in den Lobpreis treibt, dass euch das noch wertvoller wird, als wie es bisher schon war. Und Friede heißt, dass ihr im Einklang seid mit dem Willen Gottes. Und um das zu erreichen, schreibe ich euch diesen Brief, Augustin. Und um das zu erreichen, kriegt ihr einige geistliche Rezepte aus diesem Brief in diesen Tagen, an diesem Wochenende. Kommen wir nochmal zurück zur Gesetzlichkeit, bevor wir das abschließen, diesen Absatz. 5 Leitsätze zur Bedeutung des Gesetzes im Licht des Neuen Testaments. Das erste ist, Gesetz, das Alte Testament oder die Moralvorstellung oder sagen wir mal die Anweisung des Alten Testaments. Es ist ja auch immer schwer, das einfach so auf diesen Begriff zu reduzieren. Aber das Gesetz war ursprünglich nicht gedacht, es wurde dazwischen geschoben. Wie war es ursprünglich? Adam und Eva. Ich gebe euch keine Gesetze, ihr könnt frei entscheiden. Hier ist der Garten, lebt in diesem Garten. Es gibt einen Baum, von dem esst nicht, das war alles. Und das unter einer Unzahl von Bäumen, deren Früchte alle lecker waren, deren Früchte alle gut waren, nur der eine Baum bringt Verderben. Adam und Eva waren frei zu entscheiden, sie hatten keinen Gesetzeskatalog. Sie durften in diesem Garten tun und lassen, was sie wollten. Und sie lebten nach der Intuition, ein ganz wichtiger Begriff, mit dem wir es später im 2. Kapitel noch zu tun haben. Sie lebten nach dem Gewissen, in der Freiheit lebten sie. Aber das hat nicht ausgereicht. Dann kam das Gesetz, dann kamen die Regeln, dann kamen die Verordnungen, dann musste man tun, um gerettet zu werden, die ganzen Opfervorschriften. Und durch Jesus kam wieder das zurück, was Adam und Eva hatten, nämlich die Entscheidung nach dem Geist. Schon unterstützt durch Anweisungen im Neuen Testament, aber letztendlich ist es der Geist, der uns klar macht, dass wir erfüllen können, dass wir herausfinden können, was Gott will und was nicht. Zweiter Leitsatz: Der Hauptzweck des Gesetzes ist die Erkenntnis des Menschen, dass er es nicht einhalten kann. Das muss man sich 2-3 Mal durchlesen. Das ist der eigentliche Sinn des Gesetzes. Was ist der Sinn des Gesetzes? Es zu halten, könnte man sagen. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn des Gesetzes. Der Sinn des Gesetzes ist, Gott hat es so formuliert und so streng gehalten, dass jeder, der versucht, es zu halten, zu dem Schluss kommt, ich kann das nicht halten. Ich möchte es mal so erklären. Stell dir vor, du hast die Aufgabe, einen Hochsprung zu machen und die Latte liegt auf 2,80. Was will Gott damit bezwecken, wenn er dir sagt, guck mal, da ist eine Matte, da ist eine Hochsprunglatte und die ist auf 2,80. Er will ja eigentlich nur eins. Er will hören, dass du sagst, das schaffe ich gar nicht. Ja, genau. Dazu ist das Gesetz da. Jetzt kommt Jesus und legt die Latte noch höher. Jesus ist gesagt, euch ist gesagt worden, du sollst deine Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Altes Testament, Zitat. Ich aber sage euch, du sollst sogar deine Feinde lieben. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und legt die Latte von 2,80 auf 3,20. Weil er gemerkt hat, die Leute scheinen nicht zu kapieren, dass sie 2,80 Meter nicht überspringen können. Ich will aber, dass sie sagen, ich kann es nicht. Damit sie das aber sagen, lege ich die Latte mal gerade auf 3,20. Hoffentlich kapiert es jetzt einer. Also Sinn des Gesetzes ist, dass der Mensch erkennt, ich brauche einen Retter. Darum ist Jesus gekommen. Darum ist das Gesetz da. Das ist der eigentliche Hauptzweck. Anders formuliert, das Gesetz dient dem Menschen auch, seine innewohnende Sünde zu erkennen. Das ist etwas Neues. Aber bleiben wir mal beim zweiten. Also der Hauptzweck des Gesetzes ist die Erkenntnis des Menschen, dass er nicht gut ist. Ja, wir hören das von der Kultur, wir hören das aus unserer heutigen Zeit, die geprägt ist durch den Humanismus. Wir hatten andere Zeiten, die waren schlimmer. Wir hatten Nationalsozialismus. Aktuell haben wir eine Überbetonung im Humanismus und die sagt uns immer, der Mensch ist gut. Ja? Jetzt kommt Gott mit dem Gesetz, was wir gar nicht einhalten können, um uns zu beweisen, ihr seid nicht gut und ihr könnt es auch nicht schaffen. Mensch, ich möchte eins von dir hören, dass du sagst, ich kann es nicht. Ja? Und es hat in dem Mittelalter Spielarten von Gesetzlichkeiten gegeben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dass Mönche Stunden auf einem kalten Marmorboden lagen, um sich die Sünde aus dem Leib herauszufrieren, ist nur eins. Luther hat jahrelang so gelebt. Oder es gab, glaube ich, im 5. oder im 6. Jahrhundert Simon den Stilliten. Ja, das ist jetzt mal eine Vokabel, keiner kennt ihn, nie gehört, ne? Günther Jauch, wer wird Millionär, keine Chance, ne? Weiß keiner. Der hat ein halbes Jahr auf einer 2 Quadratmeter großen Säule gelebt, um der Welt zu entfliehen. Andere haben sich eingegraben, dass nur der Kopf herausgeguckt hat, weil sie Gott beweisen konnten, puh, ich kann's doch. Ne? Ja? Oder auch allein diese Flucht ins Kloster mit den Geißelungen, ne, um sich die Sünde aus dem Fleisch rauszuprügeln. Alle Spielarten des menschlichen Versuches, um Gott zu imponieren, um Gott zu zeigen, du wirst sehen, ich kann es. Aber er scheitert immer. Darum ist das Gesetz gekommen, dass der Mensch sagt, ich kann es gar nicht. 2,80 ist zu viel, 3,20 ist recht. Ich brauche einen Retter. Das Gesetz ist auch dazu da, um den Menschen seine innewohnende Sünde offenbar zu machen. Und das heutzutage mehr denn je. Es gibt 2 Möglichkeiten, Gott zu beeindrucken oder aus der Sache herauszukommen. Die eine ist, ich versuche es zu schaffen und ich werde es Gott beweisen und ich scheitere immer wieder an meinen Selbstversuchen. Ja? Und die zweite Variante ist, ich erkläre das, was Sünde ist, für nicht mehr sündig. Also bin ich aus der Nummer raus, dann brauche ich es ja auch nicht versuchen. Ne? Also es gibt immer wieder Wege, um herumzukommen, um den Erretter, um den Erlöser, dessen Evangelium wir hier haben. Das eine ist der Selbstversuch, der scheitern wird. Und das andere ist, ich brauche gar keinen Retter, weil ich nicht rettungsbedürftig bin. Weil das, was von der Kirche her, ich sage es jetzt mal so, sündig bezeichnet wird, gar nicht Sünde ist. Und da haben wir einen Haufen von Beispielen, was eigentlich ganz klar nach der Schrift Sünde ist, aber was heute einfach umschifft wird, indem man sagt, es ist nicht mehr Sünde. Darum ist das Gesetz da, um den Menschen zu zeigen, du, das ist Sünde. Das zeigt dir, dass du schlecht bist. Und wenn die Gesellschaft dir sagt, du bist gut, dann sagt die Heilige Schrift dir durch das Gesetz, es ist nicht so. Ja? Also wie du es auch anstellst, du brauchst einen Retter. Der dritte Leitsatz, das ist uns vielleicht neu, aber wir werden der Sache mal gleich auf den Grund gehen. Das Gesetz ist daher ein unverzichtbares Mittel zur Evangelisation. Denn wenn das Gesetz das dritte Kriterium erfüllt, darf es in einer Evangelisation nicht fehlen. Denn was ist das Ziel der Evangelisation? Rettung. Aber ein Retter braucht nur jemand, der weiß, dass er verloren ist. Und das geht fast nur durch das Gesetz. Zwei Kriterien gibt es für Evangelisation, Gesetz und Gnade. Gesetz ist das eine. Und jetzt hören wir mal einen Ratschlag von Paulus. Ja, wieso soll man denn das Gesetz als Mittel zur Evangelisation einsetzen? Wer hat sich das ausgedacht? Hat sich Gott ausgedacht und hat er Paulus mitgeteilt. Wie der ganze Römerbrief, wie der ganze Philipperbrief hat er das dem Paulus mitgeteilt. Und er schreibt an Timotheus, einer seiner engsten Mitarbeiter, im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, Verse 8 und 9. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es auf richtige Weise einsetzt. Wenn man das Gesetz auf richtige Weise einsetzt, erfüllt es einen guten Zweck und weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Den Gläubigen ist keins gegeben. Aber, und jetzt wird aufgezählt, den Unrechten, den Ungehorsam, den Götzen, gottlosen Sündern und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Damit diese hier in der Aufzählung erkennen, dass sie schlecht sind, dass sie Rettung brauchen, braucht es das Gesetz. Jemand hat mal gesagt, die Sünde ist der Stachel. Ja? Beim Hobeln oder bei Arbeit mit Holz hast du es bestimmt schon gemerkt, hast den Holzsplitter reingezogen und du hast ihn gar nicht gemerkt. Aber du fingst an, den zu bemerken, als es geeitert hat. Und so schlussfolgert jemand, und das ist gar nicht so ein dummer Vergleich, die Sünde ist der Stachel oder der Holzsplitter und das Gesetz ist der Eiter. Der Eiter treibt es raus, bringt es ans Licht. Darum ist der Hinweis auf das Gesetz, oder drücken wir es etwas moderater aus, hat aber den gleichen Zweck, der Hinweis auf den Anspruch Gottes, ein unverzichtbares Mittel zur Evangelisation. In der Evangelisation, in unserer Evangelisation von Mensch zu Mensch, unter vier Augen oder hier von der Kanzel, muss irgendwann der Hinweis kommen, du bist rettungsbedürftig. Und wenn ein Mensch die Rettungsbedürftigkeit ablehnt, muss man ihm das anhand der Schrift zeigen, dass es so ist. Denn nur der Rettungsbedürftige wird sich nach einem Retter ausstrecken. Und nur wer sich nach einem Retter ausstreckt, wird gerettet. Man darf Evangelisation nicht einfach nur auf Lebensverbesserungen reduzieren. Wenn du Jesus hast, dann geht es dir gut, dann nimm ihn mal an, damit du etwas hast, dass es dir gut geht. Das ist nicht alles, sondern du bist verloren, das musst du erkennen. Ja? Und der letzte Lehrsatz, Gesetzesgehorsam wird bei Wiedergeborenen durch Glaubensgehorsam ersetzt. Das haben wir vorhin gesehen in dieser Tabelle. Ne? Ich gucke noch mal ganz schnell. Irgendwo, da ist er. Ja? Gesetzesgehorsam wird bei Gläubigen durch Glaubensgehorsam ersetzt. Soweit zu den Leitsätzen über Gesetz oder Gesetzlichkeit. Der nächste Abschnitt, den wir betrachten werden, zeigt dann die Verbundenheit des Apostels mit den Christen in Rom. Aber die Frage, ich habe gerade keine Uhr liegen, ist hier irgendwo eine große und ich sehe die nur nicht. Viertel nach neun? Dann machen wir für heute Schluss. Wir hatten ja bis 21 Uhr Amberraum, ne? Oder? Dann haben wir noch ein bisschen. Okay, könnt ihr noch? Ihr merkt, das ist viel Stoff, ne? Aber wenn ihr gut mitziehen könnt, dann werden wir auch die letzte... Machen wir mal noch so ein paar Verschen. Dann machen wir dann auch... Machen wir mal noch bis Vers 12, genau. Okay, so viel zu Gesetzlichkeit. Also wenn euch jemand konfrontiert mit Gesetzlichkeit oder ihr selber nicht wisst, ob ihr gesetzlich seid, könnt ihr das anhand dieser Leitsätze prüfen, an dieser Tabelle, die ich vorhin aufgezeigt habe. Keiner, der aus Liebe Dinge einhält, die im Neuen Testament stehen, weil er Jesus damit ehren will, ist gesetzlich. Man könnte natürlich noch einige Spielarten dazu bringen. Zum Beispiel, wenn jemand Grauzonen aus dem Neuen Testament, die nicht klar und deutlich definiert sind, für alle gültig macht, dann ist das auch eine Form von Gesetzlichkeit. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu lange mit diesem Themenkomplex auseinandersetzen. Wir kommen zum zweiten Abschnitt. Wir hatten im ersten Abschnitt, den haben wir vorhin betrachtet, quasi das Eingangswort und die Herkunft und die Herrlichkeit des Evangeliums. Und jetzt schreibt Paulus, was er mit dem Evangelium bezwecken will. Die Tatsache der Rechtfertigung aus Glauben. Die Verse 8 bis 17. Damit wir den ganzen Zusammenhang dieses Themenkomplexes verstehen, möchte ich das kurz einmal zusammenhängend lesen. Ab Vers 8 bis Vers 17. Nach den Eingangsworten und nach der kurzen Beschreibung, wo das Evangelium herkommt und wie herrlich es ist, setzt Paulus seine Gedanken fort ab Vers 8 und sagt: Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus eurer wegen, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, welchen ich diene in meinem Geist am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass an euch denke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's einmal zutragen wollte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch käme. Denn mich verlangt, euch zu sehen, auf dass ich euch mitteile etwas von meiner geistlichen Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, dass ich samt euch getröstet werde durch euren und durch meinen Glauben, den wir miteinander haben. Bis dahin erstmal, bis Vers 12. Jetzt kommt Paulus auf seine Verbundenheit zu sprechen mit den Christen in Rom. Er fühlt sich sehr mit hineingenommen in diese Gemeinschaft, fühlt sich da zu Hause, denn die Gemeinde von Rom war ein großes Beispiel für die gesamte Christenheit. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer Allerhalben, dass man von eurem Glauben in der gesamten Welt spricht. Das heißt, die Gemeinde von Rom war ein großartiges Beispiel für die gesamte Christenheit. Überall in Rom sprach man von ihrem Glauben, in der ganzen römischen Welt, in der ganzen Welt. Überall hat man davon gesprochen, die Christen in Rom, das sind diejenigen, die ganz eng mit uns verbunden sind. Da gibt es wenig Probleme. Also wenn Paulus das über eine Gemeinde schreibt, dann hat sie eigentlich das Wesentliche verstanden und erreicht. Überall in der gesamten Welt spricht man von Rom, von den Christen in Rom. Johannes sagt zwar an einer Stelle, dass uns die Welt nicht kennt, aber von dieser Gemeinde spricht man. Überall. Ihre Werke sind nach außen gedrungen. So ähnlich finden wir das auch im ersten Thessalonicher Brief. Schlagen wir mal miteinander auf. Kapitel 1 und dann einmal den zweiten Vers und danach den siebten Vers. Da sagt Paulus an die Thessalonicher, die ähnlich beispielhaft war wie die Christen in Rom. Das hätte er aber auch nach Rom schreiben können. Da sagt er: Wir danken Gott alle Zeit für euch und gedenken an euch in unserem Gebet. Da sehen wir, das ist fast deckungsgleich mit den Versen, die er nach Rom geschrieben hat. Und dann noch in Vers 7. Ihr seid ein Vorbild geworden allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia. Also wenn Paulus an die römischen Christen denkt, dann erfüllt ihm zunächst einmal der Dank. Und das treibt ihn in ein unablässiges Gebet. Matthäus 5, Vers 16 sagt auch: So lasset eure guten Werke leuchten, dass die Menschen eure guten Werke sehen, ihr seid das Licht der Welt, und dass sie daraufhin dem Vater im Himmel preisen. Und der Gedanke an Rom führt Paulus dazu, einfach sich zu freuen. Immer wenn ich an euch denke, kann ich nur beten. Und das hat mich auch stutzig gemacht. Mir geht es so, wir haben bei uns in der Gemeinde so ein Album, und da sind überall so kleine Passfotos drinne und da sind dann die Gläubigen drinne, und manchmal, wenn ich eine Telefonnummer suche, dann nehme ich dieses Album und gucke, ja, welche E-Mail-Adresse hat der, welche Telefonnummer hat, aber dann sehe ich dann plötzlich so ein Gesicht und Paulus sagt: Wenn ich an euch denke, erfüllt mich alles nur mit Gebet. Und bei mir ist es oft ein Seufzen, ne? Jakobus sagt: Seufzt nicht wieder einander, sondern wenn man in dieser Einstellung des Paulus unterwegs ist, dann wird auch nicht alles perfekt gewesen sein in Rom, aber er war von Dank erfüllt. Also wir haben einmal einen dankbaren Apostel, der sofort ins Gebet geht und quasi über das Gros der Gemeinde auch im Gebet sich freut. Und wir finden in Rom eine wirklich beispielhafte Gemeinde. Aber was ist heute aus Rom geworden? Wir schauen heute auch in den letzten Tagen wieder nach Rom. Ne? Ja, kennt das die Papstwahl? Wisst ihr, schwarzer Rauch über die Sixtinische Kapelle, was ist das? Schwarzer Rauch heißt, wir haben keinen Papst. Ne? Und weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle ist, wir haben einen Papst. Und ganz viel weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle, Helmut Schmidt ist im Konklave. Ne? Also habe ich letztens gehört. Bescheid. Ne? Also er, der Apostel Paulus, denkt an Rom und ist erfüllt mit Freude. Und heute, ja, ist Rom ein Ort, wo seit Jahrhunderten Irrlehren rausgehen. Rom ist die Geburtsstätte von ganz vielen Irrlehren. Was hat sich alles geändert? Ne? Wie schade. Ne? Also wenn ich in einer Gemeinde in Rom wäre, wenn ich irgendwo Pastor wäre oder Ältester oder irgendetwas anderes, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in unserem Brief. Ne? Ist doch toll. Also diese Verbindung, dass eine Stadt in einer Gemeinde einen eigenen Brief hat, ich finde das faszinierend. Ich bin mal in Smyrna gewesen. Nee, sorry. Wo war das? Ja, genau, in Smyrna gewesen. Das ist heute Izmir. Ne? Manche sagen, Izmir übel, aber so übel ist es da gar nicht. Also das ehemalige Smyrna von früher hat seinen Ortsnamen nur geringfügig geändert und heißt heute Izmir. Und dort gibt es auch eine ganz kleine Baptistengemeinde. Und ich beschäftige mich ja sehr viel mit den Sendschreiben. Und dann habe ich den Pastor interviewt und der hat mir gesagt, dass tatsächlich mit anders als in den anderen übrigen 6 Sendschreibenorten, in dieser Stadt in Smyrna das biblische Zeugnis lückenlos von seiner Gründung bis jetzt aufrechterhalten worden ist. Also es hat immer wieder Geborene in dieser Stadt gegeben, das konnte er belegen. Und dann sage ich, du holst mir mal gerade das Sendschreiben raus. Welches Sendschreiben? Ja, was dein Kollege vorher von Jesus bekommen hat. Na, leider habe ich diese Schrift nicht mehr. Ne? Okay, Vers 9. Gott ist mein Zeuge. Sind die irgendwo hier durcheinander? Ja. Sollte hier jetzt Vers 9 stehen, steht aber nicht. Egal. Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass an euch denke. Paulus ist beständig im Gebet. Und dann die Verse 10, 11 und 12. Und alle Zeit in meinem Gebeten flehe, ob es sich einmal fügen möchte, durch Gottes Wille zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch auch zu sehen. Es ist später auch passiert, da ist er wirklich nach Rom gekommen und hat die Christen dort gesehen. Er war zwar im Gefängnis, aber hat sogenannten Freigang und hat dann die Gemeinde besucht. Warum? Ich will euch sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Ich will euch etwas mitteilen an geistlicher Gabe und will euch stärken. Wir merken, das Wort Gottes ist nicht einfach irgendetwas, was man nur hört oder liest, sondern es gehen Energien davon aus. Ja? Es findet Stärkung, Aufbau statt. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Also ein weiterer Grund, warum Paulus kommt, ist, geistliche Gemeinschaft zu fördern. Geistliche Gemeinschaft. Ja. Schwester, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, das macht ihr heute Abend, ne, dann ist es so, dass ihr nicht einfach nur informiert werdet, sondern durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes werdet ihr auch inspiriert. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist etwas, was sich unserem Auge entzieht, aber es werden sofort Dinge ausgelöst dadurch. Darum sage ich das immer, jeder, der nicht zur Bibelstunde kommt, wenn eine Ortsgemeinde eine Bibelstunde hat oder wenn sie solche Vortragsreihen hat, wie wir das heute Abend haben und morgen auch, oder wenn sie Hauskreisarbeit hat und die Christen, die zu der Gemeinde gehören, ihr Dasein nur auf den Gottesdienst reduzieren. Ich sage nicht, ihr habt da hinzukommen, das ist wichtig für einen Christen. Das sind alles Sätze, die zwar stimmen, aber die sind mir viel zu platt. Sondern ich sage euch, ihr bringt euch um Reichtümer. Gott öffnet quasi eine Schatztruhe vor euch und ihr könntet geistlich reich sein, aber der Teufel kriegt es immer wieder hin, davon abzuhalten und euch entgeht so viel. Weil Paulus spricht von der stärkenden Gemeinschaft. Paulus spricht von der Kraft. Und es ist ja so, wenn ich die Bibel lese oder mich mit dem Wort beschäftige, dann kommt sofort etwas in Bewegung in mir. Das Wort ist lebendig, sagt Jesus. Es ist stärker als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt in mich ein. Und einmal, als viele Leute von Jesus weggegangen sind, als er einen radikalen Anspruch ausgesprochen hat, da hat er seine Jünger gefragt, und wie ist es jetzt mit euch? Mit euch Zwölfen wollt ihr auch weggehen? Und dann hat Petrus gesagt, nein, nein, wir bleiben bei dir, denn du hast Wort des Lebens. Und die Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist viel mehr, als dass ich Buchstaben lese oder mir einen theologischen Vortrag oder eine theologische Belehrung anhöre. Es ist ähnlich so wie mit der Blume. Wenn ich eine Blume in die Sonne stelle, dann wird sie auch nicht nur beleuchtet. Von außen her sieht es so aus, sie wird beleuchtet. Ja? Und der Vorgang des Bibellesens scheint auch so zu sein, als ob ich Buchstaben lese und sie intellektuell in mich aufnehme. Aber was passiert, wenn man eine Blume vielleicht nicht in dieses Licht, sondern in echtes Sonnenlicht stellt? Da treffen die Strahlen der Sonne auf die Blume und es beginnt eine innere Photosynthese. Ja, die Blume kriegt Farbe, wir werden das bald sehen, wenn der Frühling dann endlich auch mal wirklich kommt und die gerade aufhören, dann schießt die Farbe in die Blume, dann schießt der Stoffwechsel in die Blume und Frucht kommt. All das hängt damit zusammen und genau das ist das, was Paulus will, wenn er nach Rom kommt. Er will die geistliche Gemeinschaft fördern. Er will, wenn er kommt, erbauen. Die Gemeinschaft des Geistes sei mit euch, sagt er an ganz vielen Stellen im Neuen Testament. Und er will Aufbauarbeit leisten. Er will die Kraft des Wortes Gottes in den Herzen und im Alltagsleben Gläubigen entfesseln. Das ist sein Verlangen, das ist seine Sehnsucht. Und dieser Umstand wird sich auch für Paulus geistlich auszahlen. Er weiß auch, dass er von den Römern gestärkt wird. Also nicht nur er, der große Apostel, der große Gelehrte, kommt in diese Gemeinde, um zu geben, sondern im Austausch mit ihnen wird er selbst gestärkt werden. Also es findet eine wechselwertige Stärkung statt. Und Geschwister, wenn wir die nicht haben, dann entgeht uns etwas. Uns entgeht geistlicher Reichtum, uns entgeht geistliche Effektivität. Deswegen ist der Anspruch, die Veranstaltungen der Gemeinde an den Veranstaltungen der Gemeinde zu nehmen, keine Strichliste oder ich will euch hier sehen, sondern Leute, hier wird ausgeteilt, hier wird ausgeschenkt. Ihr werdet reich nach Hause gehen. Was wollen wir denn einfach, wenn wir Gemeinschaft untereinander haben? Was passiert, wenn wir einen Christen besuchen? Paulus sagt, es gibt zwei Formen von Gemeinschaft. Die Bibel sagt, es gibt zwei Formen von Gemeinschaft. Es gibt einmal soziale Gemeinschaft, das miteinander snacken, wie man bei euch sagt, oder proten, habe ich jetzt gehört. Ne? Das ist etwas, was ein Westfale nie so hört, aber ab und zu auch mal so mitkriegt. Spaß haben. Ne? Das ist soziale Gemeinschaft und das ist auch genau das, was wir brauchen. Aber darüber hinaus ist die geistliche Gemeinschaft. Was wollen wir, wenn wir einen Christen besuchen? Geht es uns um die Gemeinschaft des Geistes oder geht es uns nur um einen netten Abend? Sind wir damit zufrieden? Ja, ich werde das nie vergessen. Wir vor einiger Zeit haben wir bekannte Leute, also Leute aus der Gemeinde besucht und ja, was man so macht, man kommt zusammen, man unterhält sich, man hat einen guten Abend miteinander. Und dann hatte er den Mut, ich sage das in Anführungszeichen, einfach zu sagen, Leute, jetzt wollen wir ein bisschen was aus der Bibel lesen und wir wollen zusammen Abendmahl feiern. Ich zuerst, ja, aber das ist gut. Ne? Und dann haben wir da zusammen mit Brötchen und mit Wein Abendmahl gefeiert und haben uns dann geistig ausgetauscht, haben dann mit einem Gebet zusammen den Abend abgeschlossen. Und das war so gut. Ne? Das war nichts Großes. Das war kein Rezept aus dem Römertopf. Das war einfach nur, dass sich miteinander austauschen, dass miteinander über Jesus reden, dass miteinander beten. Und das hat so gestärkt. Und das ist das, was Paulus damit meint. Es ist ein Geheimnis. Das kann man fast gar nicht beschreiben, warum das so ist. Aber es findet statt. Und Paulus will das. Ermuntert euch miteinander, sagt er den Philippern. Mit geistlichen Liedern, mit Austausch, mit gegenseitiger Hilfe. Darum wollen wir einfach das jetzt hierbei belassen. No, da ist irgendwas oben reingerutscht, was da nun auch nicht unbedingt reingehört. Paulus sieht geistliche Gemeinschaft auch als Antriebsfeder. Er will auch von den Römern gestärkt werden. Er sieht es als Antriebsfeder für weitere evangelistische Tätigkeiten. Er hat ja zwei Ziele. Als er gekommen ist nach Rom, hat er Pläne gehabt, nach Spanien zu reisen, will aber auch in Rom, wie er das ausgedrückt hat, evangelistisch tätig sein, wenn das möglich ist. Sollte es jemals dazu kommen, dass ich nach Rom komme, will ich evangelistisch tätig sein. Und er wurde das dann auch. Er war dann sogar auf dem in der direkten Gegenwart des römischen Kaisers. Beim Wachpersonal oder sogar bei Senatoren hat er dann evangelisiert. Aber um da effektiv zu sein, bin ich vorher noch mal kurz bei euch, um mir von euch die Kraft zu holen. Das ist meine Antriebsfeder für evangelistische Tätigkeiten. Soweit zum Thema Gemeinschaft und der Kraft des Evangeliums. Ich möchte es mit einem Vergleich zum Abschluss bringen, um diesen Gemeinschaftsaspekt noch mal kurz zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich das hier an dieser Stelle schon erzählt habe, aber ich hatte früher als Kind zu Hause immer die Aufgabe, den Weihnachtsbaum zu schmücken. So im zarten Alter zwischen 8 und 12, hinterher war das dann uncool, dann haben es dann andere gemacht, aber bis dahin war ich da immer ganz begeistert bei der Sache. Und ich kann mich noch erinnern, dass eines Tages Mama runterkam, nachdem ich also das Lametta dran gepackt habe und die Lichterkette. Da kam sie mit so einem Kasten aus dem Keller und sagte zu mir: Jörg, häng das mal auf. Und ich guck mir den Kasten so an, ich mach den auf, ich sehe irgendwie ja irgendwas Verblichenes, ne, so milchig, hartes. Es waren so Sterne, die waren nicht grün, die waren nicht weiß. Und ich habe gesagt: Nee, das Zeug, du komm mal wieder mit ein paar Goldkugeln raus oder irgendwas, was flackert. Heute flackert es ja mehr als damals in den 80ern, 70ern. Ne? Das würde ich gerne an den Weihnachtsbaum hängen, aber nicht dieses milchige. Was ist denn das überhaupt? Ne? Ja, sagt die Mama, das sind Phosphorsterne. Phosphorsterne, nee, also das kannst du gleich wieder, das sieht nach nichts aus. Aber Moment, sagst du, Moment, ich will dir mal was zeigen. Ne? Es war schon abends, dann hat sie die Jalousie runtergelassen, hat eine Taschenlampe genommen und hat die Taschenlampe mal so 15, 20 Sekunden in den Kasten reingehalten und dann hat sie das Licht gemacht und die Sterne leuchteten grün und ich sagte: Boah, nur noch Phosphorsterne, ich wollte nur noch Phosphorsterne an dem Baum hängen, weil ich fand das so bewegend, das zu sehen. Ne? Und genau das ist das, was bei geistlicher Gemeinschaft auch geschieht. Nicht nur der geistliche Stoffwechsel, dass wir Frucht bringen, ja, dass wir Farbe kriegen, sondern auch, dass wir effektiv werden. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann müssen wir aber vorher selber in das eigentliche Licht kommen, welches Jesus selber ist, um das Licht nach außen abzustrahlen. Wir heißen, keiner kann effektiv sein, keiner kann in seinem kleinen oder in seinem großen Umfeld, je nach Berufungsgrad, etwas bewegen oder etwas reißen, wenn er nicht diese geistliche Gemeinschaft hat. Denn diese geistliche Gemeinschaft, das ist der Strahl des Lichtes und wir sind die Phosphorsterne. Leuchten können wir erst, wenn wir im Licht sind. Um es abschließend zu sagen mit Johannes in seinem ersten Brief: Wandelt im Licht, so wie er im Licht ist, und habt Gemeinschaft untereinander und das werden andere auch sehen. Okay, für heute lasst es gut sein. Wir werden uns morgen dann mit dem zweiten Teil des ersten Kapitels beschäftigen. Wir werden dann die Verse 13 bis 17 uns vornehmen und dann auch schon mal vielleicht noch weitergehen. Vielleicht schaffen wir morgen, oder wir werden das wahrscheinlich ganz gewiss schaffen, weil wir ja morgen zwei Einheiten haben. Einmal um 11 Uhr, um 11 Uhr und dann abends nochmal um 19 Uhr. Okay. Um es mit Giovanni Trapattoni zu sagen, ich habe fertig.